den zweiten Advent, steht heute im Matthäusevangelium Kapitel 24, die Verse 1 bis 14. Wir lesen sie miteinander und ihr könnt mitlesen, indem ihr hier vorne den Text seht. Als Jesus den Tempel verließ, kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Da sagte Jesus zu ihnen: Ja, seht es euch genau an, aber ich kann euch versichern, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Wann wird das geschehen? Fragten ihn später seine Jünger, als er mit ihnen am Abhang des Ölbergs saß. Welche Ereignisse werden dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Jesus antwortete: Lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen, denn viele werden auftreten und von sich behaupten: Ich bin Christus. Und sie werden viele Menschen in die Irre führen. Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, achtet darauf, aber erschreckt nicht. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Die Völker und Königreiche der Erde werden Kriege gegeneinander führen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geben. Das ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr zu mir gehört. Manche werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei vielen Menschen erlöschen. Aber wer bis ans Ende durchhält, wird gerettet. Die rettende Botschaft von Gottes neuer Welt wird auf der ganzen Erde verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Stefan hat uns schon den Wochenspruch gelesen am Anfang des Gottesdienstes: Wenn das alles so passiert, dann erhebt eure, Hände hast du gesagt, aber Häupter, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wenn solche Dinge geschehen, da sind wir in der Gefahr, dass es uns geht, wie der ganzen Gesellschaft es geht. Wenn man Nachrichten hört im Fernsehen oder wenn man die Zeitung aufschlägt und wieder die nächsten Schreckensnachrichten liest, dann legt sich eine Bedrückung auf uns Menschen. Ich weiß noch, wie es war. Vor den Sommerferien, Christine und ich haben gesungen für ihre Kolleginnen da draußen in Dill-Weißenstein in der Pizzeria. Und ich hatte den Gitarrenkoffer dabei. Das war die Woche, wo gerade zwei Einschläge in Bayern und Franken stattgefunden haben. Und ich bin mit dem Gitarrenkoffer ins Lokal reingelaufen. Es war dann im freien Bereich. Und da saß ein Ehepaar, die haben mich ganz kritisch angeguckt: Ist da wirklich eine Gitarre drin? Sie hatten Ängste. Und viele Menschen haben heute genau diese Ängste. Wenn diese Dinge geschehen, hebt eure Häupter. Ihr als Gemeinde Jesu, ihr als Kinder Gottes, ihr als Töchter und Söhne Gottes, ihr müsst euch nicht fürchten. Eure Erlösung naht sich. Sie ist noch näher gekommen. Wenn diese Dinge passieren, manchmal haben Worte eine ungeheure Macht in unserem Leben. Eine Geschichte erzählt von einem schwer kranken Mann. Er lag im Krankenhaus, doch die Ärzte konnten nicht wirklich die Ursache seiner Krankheit herausfinden. Endlich sahen sie einen Schimmer der Hoffnung. In der folgenden Woche würde ein international renommierter Spezialist im Krankenhaus vorbeischauen. Der könne sicherlich eine passende Diagnose beschreiben. Und wenn erst einmal die Diagnose gestellt sei, dann sei auch die Heilung nicht fern. Der Arzt kommt, er sieht sich den Kranken an und relativ schnell sagt er: Moribundus. Das heißt auf Deutsch sterbend. Doch der Kranke wusste nichts davon, dass Moribundus sterbend heißt. Er glaubte, endlich sei eine Diagnose, seine Diagnose gestellt. Er glaubte an seine Heilung und er wurde gesund. Es ist Hoffnung. die Leben schafft. Und von solcher Hoffnung mitten in einer von Krankheit, Not und Tod gezeichneten Welt spricht unser Predigttext. Da, wo Menschen ihr Haupt frustriert hängen lassen, darfst du und ich das Haupt erheben. Meine Erlösung, unsere Erlösung naht sich. Die Hoffnung von diesem Text bringt mit sich, Jesus kommt wieder. Und wenn wir vor ihm stehen, wenn du und ich ihm in die Augen sehen, dann wissen wir, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, durchzuhalten. Doch zunächst beschreibt Jesus ja wirklich dramatische Entwicklungen. Er sagt seinen Jüngern, wenn sie hier auch vor dem Tempel stehen, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Diesen Tempel müssen wir uns nochmal genauer betrachten. Den ersten Tempel baute König Salomo. Dieser Tempel wurde im Jahr 587 vor Christus unter König Nebukadnezar von Assyrien ausgeraubt und zerstört. Später durften dann Nehemia und Esra Teile des Volkes zurückführen aus dem babylonischen Exil und hatten dann die Stadt Jerusalem und auch den Tempel wieder aufgebaut. Dieser zweite Tempel wurde im Jahr 515 vor Christus eingeweiht. Herodes der Große ließ in seiner Regierungszeit dieses recht bescheidene Gebäude aus dem Jahr 515 vor Christus wieder abtragen und errichtete einen völlig neuen Tempel. Der herodianische Tempel war der größte und prächtigste Tempel, den die Juden je besaßen. Und Herodes baute ihn in Wirklichkeit nicht zur Ehre Gottes, sondern um die Gunst der Juden für sich als Herrscher zu gewinnen. Dieser dritte Tempel nahm ca. 15% der Gesamtfläche Jerusalems ein. Es war also ein riesengroßes Areal. Der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Flavius Josephus beschrieb diesen Tempel einmal voller Bewunderung. Also wenn man heute Weltkulturerbe vergibt, an dieses oder jenes besondere Gebäude oder Landschaft, der Tempel in Jerusalem hätte mit Sicherheit dazugehört. In seiner Pracht und Herrlichkeit. Und man kann die Bewunderung der Jünger verstehen, mit der sie vor diesem Gebäude stehen, mit Jesus zusammen. In ihrer Begeisterung wollten sie jetzt Jesus mit einbeziehen und ihm alles zeigen. Jesus, guck dir mal das an und jenes. Und Jesus holt sie ziemlich auf die Erde zurück mit den Worten, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Können wir uns vorstellen, wie diese Nachricht eingeschlagen hat? Völlig überrascht fragen die Jünger zurück, Jesus, wann wird denn das passieren? Im Jahr 66 nach Christus erhoben sich die Juden gegen die römische Besatzung und dabei wurde der Tempel zum Zentrum ihres Widerstands. Schon im Jahre 70 nach Christus war ganz Jerusalem in der Hand der Römer und da der Tempel als eines der Wunderwerke der Antike galt, zögerten die Römer zunächst mal, ihn zu zerstören, taten es aber schließlich doch. Und bevor das Gebäude verbrannte, raubten die Römer noch viele Gegenstände von unschätzbarem Wert. Seit der Zerstörung des Tempels ist die Westseite der Mauer, die Herodes als Abgrenzung bauen ließ, das wichtigste Heiligtum der jüdischen Welt. Sie wird auch als Klagemauer bezeichnet. Und so zuverlässig, wie sich diese prophetische Ankündigung, die Jesus seinen Jüngern gab, erfüllt hat, so zwingend werden sich auch alle anderen Details erfüllen, die er ihnen angekündigt hat hier. Wann wird das geschehen, ist die große Frage. Welche Ereignisse werden dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Für die Jünger war etwas so Unvorstellbares wie die Zerstörung dieses Tempels gleichbedeutend und verbunden mit dem Ende der Welt überhaupt. Da kam schon richtig Endzeitstimmung auf. Und Jesus nannte ja auch eine Reihe von Zeitzeichen, die wie die Wehen bei einer Geburt die ganze Menschheit erschüttern würden. Wehen sollen sehr schmerzhaft sein. Wir Männer haben da nicht so viel Ahnung davon, aber alle Mütter unter uns, die können uns ein Lied davon singen und erzählen. Wehen. der Anfang der Wehen. Darf ich mal kurz in die Gemeinde reinfragen? Der Anfang der Wehen, ist der leichter zu ertragen wie das Ende der Wehen? Aber tut auch schon weh, oder? Der Anfang der Wehen tut auch schon weh. Diese Frage, wann wird das geschehen, wurde von den Jüngern öfters gestellt. Hier in diesem Text, direkt gegenüber von Jesus. Wann passiert das? In der Apostelgeschichte, als Jesus sich von ihnen verabschiedet, um zum Himmel aufzufahren, da fragen sie ihn nochmal: Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen? Darauf antwortete Jesus: Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Begreiflicherweise, wir würden es gerne genauer wissen, um einen Tag einzutragen und uns darauf noch genauer vorzubereiten. Ne? Aber Jesus gibt kein genaues Datum an. Und seit 2000 Jahren wartet die Gemeinde von Jesus auf dieses Ereignis. Im zweiten Brief, den Petrus geschrieben hat an die Gemeinde, überall, es wurde herumgereicht, dieses Schreiben als Rundbrief, der wurde von einer Gemeinde zur anderen geschickt und gelesen. Da erinnert er an das, was sie damals schon erlebt haben und was Christen auch heute erleben. Spöttisch werden sie euch fragen: Wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Doch eins dürft ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde, was für Gott ein Tag ist, das ist für Gott wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Es könnte auch rein theoretisch der 4.12.2006 sein, ja? Sind wir bereit? Okay, ihr seid noch da. Der 4.12.2016. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Also wenn heute Morgen ein Mensch da ist, egal, jung oder alt, Mann oder Frau, der diese Entscheidung in seinem Leben noch nie getroffen hat. Gott hat noch Geduld, aber wir wissen ja nicht, wann er genau kommt, aber er wünscht sich, dass wir eine Entscheidung treffen. Er sehnt sich danach, dass wir umkehren zu ihm, dass wir ihm Vertrauen schenken, dass wir an ihn glauben, dass er unsere Schuld ins Kreuz getragen hat, dass wir durch ihn neues, ewiges Leben bekommen. Jesus hat noch Geduld. Und Jesus hatte damals bei dem Gespräch auf dem Ölberg die Neugier der Jünger auf einen genauen Zeitpunkt eben nicht befriedigt, sondern im Wesentlichen ihnen Anhaltspunkte gegeben, Verhaltensmaßregeln gegeben, wie sie sich verhalten können, wie sie sich verhalten sollen in der Zeit, bis er kommt. Worauf gilt es zu achten? Das Erste, das ich herausgreifen möchte, ist: Lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen. Jesus sprach von falschen Christus, von Menschen, die auftreten und andere verführen. Es gibt viele falsche Propheten mit vorgetäuschten Zeichen geistlicher Macht und Autorität. Im Lauf der Geschichte Israels und der Kirchengeschichte gab es schon viele falsche Propheten, ihr Lehren und ihr Lehrer. Wir müssen immer wieder prüfen und dürfen nicht einfach blind irgendwelchen Menschen vertrauen. Schon oft haben sich Gruppen, hunderte von Menschen aufgemacht und alles zurückgelassen, um auf irgendeinem Berg zu warten, dass der Messias kommt, und wurden enttäuscht von Irrlehrern. Wir können uns nur dadurch vor Täuschung schützen, dass wir uns eben auf Jesus Christus und sein Wort konzentrieren. Als Paulus auf der zweiten Missionsreise unterwegs war, kam er in einen Ort namens Beröa. Und die Menschen, die dort in der Synagoge seiner Predigt zugehört haben, sind der ganzen Christenheit bis heute dadurch zum Vorbild geworden, dass sie nach der Predigt, die Paulus da gesprochen hat, etwas sehr Geistliches taten. und dazu fordere ich uns alle heraus. Sie hörten nicht nur aufmerksam zu, was da vorne einer erzählt hat und gepredigt hat, sondern sie forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Die haben nicht nur blind zugehört und alles nur aufgesogen wie ein Schwamm. Nein, die fanden das nicht nur faszinierend, sondern die wollten es auch selbst verstehen und überprüfen können und waren in der Lage dazu. Sie forschten täglich in der Schrift. Den jungen Christen in der Gemeinde Thessalonich rät der Apostel Paulus eindringlich für ihr Gemeindeleben: Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Gilt auch für uns heute. Lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Was könnte das bedeuten? Vielleicht gibt Gott in diesen Momenten irgendjemand von euch ein prophetisches Wort, ein Bild, ein Bibeltext, eine Erinnerung, die wichtig ist. Lasst ihn ungehindert wirken. Wenn das hierher gehört, dann wollen wir es hören. Wenn jemand unter euch, so steht es im Text, in Gottes Auftrag prophetisch redet, so weist ihn nicht ab. Prüft alles und behaltet das Gute. Das macht deutlich, wenn solche Beiträge kommen, unbedingt hinhören, aber prüfen. Und das, was gut ist, das merken wir. Und das, was nicht so gut ist, merken wir auch. Ich war mal auf einem Kongress in Hamburg von John Wimber. Und da ging es um Prophetie und Evangelisation. Er hatte einen außergewöhnlich prophetisch begabten Mann aus seiner Gemeinde in den USA dabei, Eddie Espinosa. Und er hat bei den 2.000-3.000 Leuten gesagt, da drüben in dem Block B sitzt jemand mit einem schwarzen Jackett und der hat eine Krawatte an. Ich bitte ihn ganz kurz, sich erkenntlich zu zeigen. Und dann hat er Leute rausgegriffen und hat gesagt, ich möchte dir von Gott Folgendes sagen. Und dann hat er auch einem Mitarbeiter, der Älteste ist in Gochsheim im Kraichtal, der lebt heute schon nicht mehr, etwas Geistliches zugesprochen, und das war faszinierend, das zu hören. Wir kannten den Mann ja. Und danach hat er alle diese Leute eingeladen zu einem Nachgespräch über diese Prophetie. Und da hat dieser Mann ihm gesagt, du, die erste Hälfte, das, was du mir prophetisch gesagt hast, hat 1:1 gestimmt. Aber der zweite Teil, da konnte ich gar nichts damit anfangen. Und dann hat der Prophet am nächsten Blog, wo er was gesagt hat, gesagt, das kann vorkommen, dass der Prophet mehr sagt, als Gott ihm zeigt. Und deshalb muss man es prüfen und voneinander auch dann wieder trennen. Und Paulus sagt, prüft alles. Und was soll man sich merken? Behaltet das Gute, das andere lassen wir einfach auf der Seite. Ist für uns nicht relevant. Prüft alles und das Gute behaltet. Der Hebräerbrief fordert die Gläubigen auf, geübte Sinne zu haben. Kapitel 5, 14, wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Bis jetzt klar, verständlich, was da geschrieben wird? Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wenn wir also das tun, was die in Beröa getan haben, wenn wir das tun, was die in Thessalonich getan haben, wenn wir das praktizieren, das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dann werden wir in der Lage sein, in dieser Zeit zu bestehen, uns eben nicht verführen zu lassen. Die Adventfrage, die ich heute stelle aus diesem Text, heißt: Wie gut kennst du deine Bibel? Ich glaube, das ist eine echte Herausforderung, ne? Wie gut kennst du deine Bibel? Kannst du den Heilsplan Gottes einem anderen Menschen erklären, wenn dein Geschäftskollege fragt, du, bei all dem Chaos in der Welt, warum bist du nicht so traurig? Warum kannst du hoffen? Ja, kannst du ihm dann erklären, warum du hoffst? Kannst du ihm die Bibel aufschlagen und sagen, hey, ich vertraue auf diese Zusagen, die ich hier lese. Ich lasse dir eine Herausforderung an diesem Gottesdienst. Lass dich in der Adventszeit herausfordern, mehr in der Bibel zu lesen. Lies die Bibel und sei einer, der sich nicht von anderen verführen lässt, sondern der unterscheiden kann. Das Zweite, wenn wir von Krieg und von Unruhen hören, was Jesus den Jüngern sagt, ist, achtet darauf, was da passiert. Wir sollen also wirklich wahrnehmen, was in den Nachrichten kommt. Wir sollen nicht ignorant durch die Welt gehen und die Augen verschließen und die Ohren. Wir sollen gucken, was passiert eigentlich, in welcher Zeit lebe ich. Achtet darauf, aber erschreckt nicht. Huch, da ist schon wieder eine Bombe hochgegangen. Huch, da ist schon wieder ein Krieg. Erschreckt nicht. In der Geschichte unseres Planeten gab es kaum ein Jahr des Friedens, wenn überhaupt. Heute hören wir in unserer globalisierten Welt ständig Nachrichten von Krieg und Unruhen. Und was wir in den Abendnachrichten sehen und hören, ist so viel und auch so weit weg, dass wir uns fast daran gewöhnt haben. Aber manchmal mag man es schon gar nicht mehr sehen und hören. Und auch für unser Land gilt das inzwischen. Wenn der Innenminister Thomas de Maizière gewarnt hat vor erhöhter Terrorgefahr, ist das schon Wirklichkeit. Jesus hat seinen Jüngern auf dieser Erde keine rosarote Welt gemalt. Als göttlicher Realist bereitet er die Jünger auf schwierige Zeiten vor. Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Wisst ihr, wir leben ja im Speckgürtel der Welt. Und uns geht es ungeheuer gut. Wisst ihr eigentlich, wie gut es uns geht? Die große Mehrheit der Welt hungert und hat heute Morgen eben keinen Kühlschrank gehabt, wo was drin war. Die große Mehrheit der Welt ist ungeheuer arm, hat kein Dach über dem Kopf, ist auf der Flucht. Die große Mehrheit der Menschheit hat ganz andere Probleme als wir. Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben, wir jammern hier auf hohem Niveau, oder? Jesus vergleicht diese schweren Zeiten mit den Wehen bei einer Geburt, da sind wir nochmal dabei, ihr Mütter unter uns. Und Wehen haben die Tendenz, nicht nur einmal zu kommen, sondern öfters. Manchmal spricht man ja auch von einer leichten Geburt, dann geht es schneller, gell? Aber meistens dauert's. Folter und Tod um Jesu Willen. Ich erinnere nochmal zurück an den Gebetssonntag für die verfolgten Christen weltweit. Wir leben in einer Zeit, in der mehr Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden, als in der ganzen Kirchengeschichte zusammen. Und das passiert jetzt. Es geschieht auch Abfall vom Glauben und Verrat. Falsche Propheten verführen, das Böse scheint zu triumphieren. Und noch etwas Erschreckendes, was diese Zeit kennzeichnet, ist, die Liebe erkaltet. Ich glaube, da müssen wir als Gemeinde besonders darauf aufpassen, dass die Liebe nicht erkaltet. Die wird nur da am Brennen bleiben, wenn wir nah an unserem Herrn Jesus Christus bleiben. Wenn wir nah bei ihm bleiben in seiner Gegenwart. Wir sollen das alles nicht ignorieren, sondern bewusst darauf achten. Wir sollen wachsam wahrnehmen, welche biblischen Prophetien sich in unserer Zeit erfüllen, ohne deshalb in eine Schreckstarre zu verfallen, wo wir unfähig sind, irgendetwas noch zu tun. Oh, diese schlimme Welt. Paulus schreibt im Römerbrief, und das soll uns richtig, richtig Mut machen, was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung? Hunger? Armut? Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts, aber auch gar nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Und egal, was du mitgebracht hast heute in diesem Gottesdienst, sprich das mal innerlich in deine Situation herein. Auch das kann mich jetzt nicht trennen von der Liebe Gottes. Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir einen lebensbejahenden Optimismus. Corrie ten Boom als eine, die durch dick und dünn Jesus nachgefolgt ist, kann deshalb auch sagen, das Beste kommt noch. Und die zweite Adventfrage für uns lautet, worauf richtest du deinen Blick? Was ist in deinem Herz ganz groß? Nimm dich die Sorgen und Nöte gefangen, dann lass dich mit dem Wochenspruch, den Stefan schon gelesen hat, neu einladen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Seht auf diesen Herrn, der schon überwunden hat, der auferstanden ist, der Kraft hat jetzt für deine Situation, der kommt. Und das Dritte, was Jesus seinen Jüngern sagt, die rettende Botschaft muss in der ganzen Welt verkündet werden. Dann erst kommt das Ende. Das Herausfordernde dieser Worte ist doch, dass durch die Verkündigung der rettenden Botschaft in der ganzen Welt das zweite Kommen von Jesus vorbereitet wird. Und da kannst du und ich dazu beitragen. Ist ja schon verrückt. Die letzten Wochen waren wir auch mal im Gespräch darüber, dass in Deutschland die Kirchen schrumpfen und dass in ein paar Jahren ein Pfarrernotstand sein wird, weil eine geburtenreiche Pfarrerschaft in den Ruhestand gehen wird und nur noch ein Drittel der Theologen sich ausbilden lassen als Pfarrer. Da kommt ein Notstand in den Kirchen und in den Freikirchen teilweise auch. Es scheint in Deutschland eher rückläufig zu sein mit dem Christsein. Aber weltweit sieht das ganz anders aus. Da kommen dann die Missionare aus Afrika und werden Pfarrer in Deutschland. Da kommen sie aus Südkorea, aus Südamerika nach Deutschland, um hier Missionsarbeit zu tun. Aber du und ich, wir wollen doch nicht einfach zugucken. Wir wollen Menschen sein, die das tun, was Jesus hier seinen Jüngern gesagt hat. Wenn das alles passiert, die rettende Botschaft, die muss der ganzen Welt verkündet werden. Und gemeinsam mit Millionen anderer Christen weltweit können wir unseren persönlichen Beitrag dazu leben, hier in Pforzheim, hier im Enzkreis. Leben im Advent bedeutet also von Jesus Christus weitersagen. Und das ist die dritte Adventfrage und auch die letzte, die ich heute Morgen stelle. Welche Menschen in deinem Bekanntenkreis wirst du in dieser Adventszeit von deiner Hoffnung auf Jesus erzählen? Ich komme zum Schluss. Ich erinnere nochmal an diesen Kranken, wo die Ärzte eigentlich keine Hoffnung mehr hatten und dann diese seltsame Diagnose Moribundus gestellt wurde. Er wusste nicht, was es heißt, aber er hat daran geglaubt, dass es Heilung bedeutet und wurde gesund. Er glaubt an seine Heilung und es ist Hoffnung, die Leben schafft. Die Hoffnung, die dieser Text zum Ausdruck bringt, ist aber nicht eine Fehldiagnose, nicht ein missverstandenes Fremdwort, sondern real. Jesus Christus kommt. Und wenn wir vor ihm stehen, wissen wir, dass jeder Weg sich gelohnt hat. Wir sind im Advent und wir freuen uns auf ihn. Amen.